Wohlstand für alle.
Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Jetzt sehen wir uns hier gerade noch digital, aber bald sitzen wir in einer richtigen Bar hoffentlich zusammen. Nämlich, ich werde dich ja in Leipzig diese Woche besuchen und wir haben ein Kulturprogramm vor, aber sind auch froh, uns mal zu begegnen, ohne dass wir auf eine Bühne treten müssen.
Ja, normalerweise ist es ja mittlerweile so, man sieht sich natürlich zum Podcasten und dann trifft man ab und zu zusammen, wenn man irgendwo ein Buch zusammen vorstellt oder mit Jean-Philippe einen Auftritt hat. Aber dass man im echten Leben abschaltet, wie du so gerne sagst, Wolfgang.
Ja, das zusammen, liebe ich, diese Formulierung natürlich.
Dass man mal was Nettes macht. Das haben wir deutlich zu lange nicht mehr gemacht, weil ja die Terminkalender auch voll sind. Bei mir waren die letzten Wochen komplett irre. Ich hatte alleine letzte Woche 4 TV-Drehs, 2 davon in anderen Städten. Und jetzt bin ich einfach mal froh, dass man wieder was Normales macht. Und was Normales heißt natürlich bei uns, wir gehen am Mittwoch in die Oper. Es gibt Rossini, die Reise nach Reims. Ich weiß nicht, hast du dir schon Bilder angesehen?
Nein, ich muss mich auch noch ein bisschen mit der Oper vertraut machen, denn ich kenne einige Rossini-Opern, diese aber nicht, die wird selten gegeben.
Ja, und ich bin sehr gespannt. Es kann sein, dass es großartig wird, es kann aber auch sein, dass es ganz schrecklich wird. Der Chor besteht aus riesigen Lego-Figuren, Playmobil-Figuren, kann ich dir jetzt schon sagen. Die sind als Playmobil-Figuren verkleidet, also wir sind gespannt. Und am Donnerstag wird es nochmal christlich, da geht es dann in die Thomaskirche zur Matthäus-Passion. Da ist dann Zonen-Wolfgang, Klammer auf, Koblenz, Klammer zu, im Glück, meine erste Matthäus-Passion.
Bitte? Das ist doch nicht meine erste Matthäus-Passion. Ich habe die natürlich schon häufiger gehört, die Matthäus-Passion, wie auch die Johannes-Passion. Und ich hatte eine Zeit lang wirklich auch bei mir so die Tradition, dass ich auf Ostern zugehend mir immer die eine oder die andere live oder als Aufnahme anhörte. Wer das jetzt nicht kennt, also Bach vertont da den Leidensweg Christi. Und das ist wirklich fundamental wichtige Musik für alles, was dann danach gekommen ist an sakraler Musik. Es ist aber auch Musik, für die man nicht christlich sein muss, ja, sondern es ist einfach ausgezeichnete Musik, die weltweit große Beachtung findet und natürlich auch rund ums Jahr aufgeführt wird, also nicht nur in der Osterzeit. Jetzt hat das aber in Leipzig mit dem Knabenchor eine besondere Tradition und das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt und da bin ich sehr gespannt.
Ja, genau das meinte ich natürlich, dass du zum ersten Mal am Ort der Uraufführung Stätte, wo man das vor wie vielen Jahrhunderten eigentlich, Wolfgang, vor 4 Jahrhunderten, oder? Glaube ich, Pi mal Daumen uraufgeführt hat, dass du es dort hören wirst.
Vor 3.
Ist das so?
Naja, Bach ist 1750 gestorben.
Ja, stimmt. Also vor 3 Jahrhunderten. Ja, so ich freue mich jedenfalls wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe noch nie die komplette Matthäus-Passion gehört. Von daher, es wird für mich auf jeden Fall das erste Mal sein. Wer zum Beispiel Scorsese schätzt, der kennt die Matthäus-Passion. Am Anfang von Casino wird doch der Protagonist direkt in die Luft gesprengt. Und dazu wird dann ein Chor der Matthäus-Passion gespielt. Daher könnte man dieses großartige Werk kennen. Und ich freue mich, es jetzt zum ersten Mal komplett zu hören und dann auch sich mal in Ruhe in einer Bar zu unterhalten. Also in der Atmosphäre, die wir hier nachzustellen versuchen, die dann im echten Leben dann aber doch anders ist und wo wir auch nochmal andere Dinge sagen.
Sagen wir nochmal andere Dinge? Ich glaube gar nicht. Naja, wir beantworten zumindest keine Publikumsfragen dann, sondern besprechen dann unsere Themen. Aber im Prinzip ist ja doch eigentlich die Differenz gar nicht da. Also das finde ich ja doch so interessant. Eigentlich bei fast allen Begegnungen, die ich so habe, ist es ja doch immer sehr viel auf das bezogen, mit dem man sich auch beruflich beschäftigt, was ja das große Glück ist. Also jetzt nicht, dass ich überall über Trumps Zollpolitik diskutiere in jede Kneipe, in die ich trete. So ist es nicht, aber es ist ja doch so, dass ein freundschaftliches Interesse dann dauerhaft da ist, wenn man schon auch Dinge hat, über die man sich austauschen kann, inhaltlicher Natur. Das muss jetzt nicht immer was Politisches sein oder nicht immer Literatur, aber es muss schon ein wirkliches Interesse an der Welt in irgendeiner Weise sein. Also ich kann ja nicht eine Freundschaft darauf gründen, allein, dass man mal zusammen in derselben Klasse gewesen ist oder dass man sich ein paar Anekdoten und ein paar Lästereien zuspielt über Leute, die man noch kennt gemeinsam. Das kann ja nicht das Einzige sein. Also ich finde es schon immer wichtig, dass man auch thematisch sich austauschen kann, weshalb ich ja auch immer lokale Bars bevorzuge, in denen auch noch das Gespräch möglich ist, ne?
Ja, wir werden jedenfalls am Donnerstag in die Kirche gehen und das leitet gut über zur ersten Frage, denn da geht es um deinen Kirchenaustritt, Wolfgang. Mhm. Angelika will wissen, wenn ich mich recht erinnere, hast du mal erzählt, dass du vor ein paar Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten bist, obwohl du gläubig bist. Könntest du dir vorstellen, unter bestimmten Umständen wieder einzutreten oder zum Katholizismus zu konvertieren?
Ich bin damals ausgetreten im Zuge des Krieges in der Ukraine, als ich von Seiten der evangelischen Kirche überhaupt keine friedenspolitischen Äußerungen mehr vernommen habe, sondern man eigentlich deckungsgleich war mit dem, was NATO-Thinktanks von sich geben. Und dann dachte ich, das könnt ihr ja machen, aber dann geht doch einfach in die Thinktanks und bleibt nicht in der Kirche. Und da die aber nicht gingen, habe ich mich dann entschieden auszutreten, weil ich das nicht mehr unterstützen wollte. Wollte sowohl moralisch nicht, wie auch finanziell nicht, denn die Kirchensteuer ist ja doch ein ganz erheblicher Batzen, der einem da abverlangt wird. Und jetzt bin ich also gerade kirchenlos, aber nicht dadurch der Religion entledigt. Die Frage, ob ich mich jetzt nochmal in das Abenteuer Katholizismus wage, beziehungsweise dann sage, jetzt Katholizismus. Also ich bin, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich nicht bis aufs Weitere zur protestantischen Kirche zurückkehren werde. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das nochmal fundamental anders entwickeln wird. Man weiß nie, aber das sind ja auch nicht einzelne Personalfragen oder so. Ich kann es mir jedenfalls sehr schwer vorstellen. Der Katholizismus hat natürlich eine hohe Anziehungskraft, die zum einen in der Ästhetik liegt, zum anderen natürlich auch in dieser Idee der Weltkirche, ja, dass man so umfassend ist, dass katholisch meint auch wirklich alles umfassend beinhaltet. Und ich bin natürlich ein Fan des aktuellen Papstes. Ich weiß, auch da gibt's Probleme und ich finde auch, dass da die Befreiungstheologen recht haben, den Papst zu kritisieren. Aber so im Ganzen, auch gerade so mit friedenspolitischen Äußerungen oder so, finde ich den Papst gut. Das ist ja heute fast ein Skandal in Deutschland zu sagen, dass man den Papst gut findet. Da die CDU und alle haben sich ja alle schon vom Papst entfernt inzwischen, ja, wie man sehen kann. Insofern finde ich eigentlich ist gerade schon wieder gut, aber man weiß dann nie, wohin es führt. Und ich sag mal so, die katholische Kirche hat natürlich auch viel auf dem Kerbholz. Aber wenn ja, dann wäre es vermutlich der Katholizismus. Aber momentan komme ich auch so ganz gut klar.
Ja, ich bin ja tatsächlich ironischerweise noch Kirchenmitglied, obwohl ich ungläubig bin. Einfach, weil ich zu faul bin und du triezt mich ja immer, Wolfgang, du alle 3 Monate sagst am Telefon, bist du jetzt eigentlich mal endlich ausgetreten. Du triezt mich ja immer, dass du sagst, Ole, was, da zahlst du dann noch deine Kirchensteuer, ohne gläubig zu sein. Und ich bin bislang einfach zu faul gewesen, zum Amt zu gehen und es einfach zu machen. Und ich bilde mir jetzt mal ein, es wird für gute Zwecke genutzt, irgendwelche Jugendfahrten oder so wie die, von ja, denen ich auch als junger Mensch profitiert habe. Ja, ja, aber das wahrscheinlich auch. Nicht nur dafür. Ja, ja. Klar. Aber ich hoffe, es wird viel dafür ausgegeben und nicht für den evangelischen Kirchentag mein Geld.
Aber möglicherweise, wenn du dann an die Himmelspforte klopfst, kannst du das ja doch nochmal in Anschlag bringen und sagen, also ja. War immer eine schwierige Sache, aber immerhin, ich habe gezahlt.
Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja auch im Katholizismus einfacher oder war auch vor allem in der Vergangenheit einfacher, als es noch schöne Ablassbriefe gab, ja. Mit denen man sich von seinen Sünden befreien konnte. Diese gute alte Zeit, die ist ja gegessen, ist ja das Doofe.
Heute heißt das CO2-Kompensation, wird aber nicht von der Kirche angeboten, ja.
Ja, also ich muss auch mal gucken, dass ich das weitersuche, aber ich gönne dem Laden, dass sie noch ein bisschen von mir profitiert haben.
Ja, ich treffe ja immer wieder auf Kirchenleute und das ist immer sehr nett. Also ich war gerade auch in Reutlingen, da aber von den Katholiken eingeladen. Das war sehr amüsant und ich tausche mich auch wirklich gerne mit Theologen aus. Also es ist jetzt überhaupt keine Feindschaft bei mir da. Mhm. Nur diese Funktionäre der evangelischen Kirche, inklusive Frau Katrin Göring-Eckardt, sind für mich einfach unerträglich. Ich halte das nicht aus, diese Leute zu sehen und noch zu wissen, dass die von mir finanziert werden. Das ist einfach zu doll. Und das war der Grund.
Ich habe ja auch nichts gegen religiöse Menschen. Ich habe noch nicht mal was gegen Sektenanhänger. Ich war kürzlich, hatte ich einen netten Auftritt in einer kleinen Stadt in Schwaben. Ja, oder Baden-Württemberg, ja. War nicht Schwaben, aber war Baden-Württemberg. Und da war zum Beispiel ein Funktionär der FDP dort. Und mit dem habe ich mich sehr nett unterhalten. Und das war so Kubicki-FDP, musst du dir vorstellen. Also schon politisch ein bisschen schwierig. Aber man hat sich dann einfach über Opern unterhalten.
Und ach so, das war die Sekte.
Diesen Abend.
Das war die
genau,
Sekte.
Das war jetzt die Sekte. Genau, der war in der FDP. Und wie gesagt, wenn man mal nicht über das Politische geredet hat, dann konnte man doch ganz gut zusammenkommen. Was, glaube ich, in so einem Kontext okay ist. Also ich will jetzt nicht dafür werben, dass ich sage, liebe linke Bundestagsmitglieder, setzt euch doch jetzt immer nett mit denen der FDP zusammen. Aber wenn man schon, ohne das vorher vorzuhaben, mit so jemandem an einem Tisch sitzt, dann kann man sich ja doch zivilisiert benehmen. Und das war dann eigentlich alles sehr in Ordnung.
Weißt du, welche Frage ich mir oft stelle? Und das ist natürlich eine ideologisch verachtenswerte Frage, aber ich kann halt nicht umhin. Ich stelle mir ganz oft die Frage, mit wem kann man eigentlich abends einen Wein trinken gehen? Naja, und dann ist die Antwort schon, mit Wolfgang Kubicki bestimmt.
Ja. Also mit Katharina Dröge das, würde ich jetzt ungern abends am Tresen sitzen.
Das ist einfach lustig mit Wolfgang
Kubicki. Der Name
Kubicki. Ist Programm. So ja. Stelle ich es mir vor. Und deshalb, gut, jetzt sind wir da ein bisschen weggekommen von unserem Thema. Also der Katholizismus wird von mir weiterhin natürlich beobachtet. Wie gesagt, ästhetisch haben die schon gewonnen. Aber ich sage hier auch, doch aus einem alten protestantischen Stolz noch, wir haben schon die bessere Musik. Einen haben wir ja schon erwähnt, nämlich Johann Sebastian Bach. Da haben die Katholiken doch, sind sie ein bisschen im Nachteil. Das muss man sagen. Und deshalb spielen sie natürlich auch Bach. Es ist ja jetzt nicht so, dass der ausgeschlossen wird.
Ja, Thema Ästhetik noch von Katholiken. Ich bin natürlich Freund von Weihrauch.
Ja. Ah ja.
Weihrauch finde ich super. Ich war kürzlich äthiopisch essen und da wird permanent in diesem Restaurant Weihrauch abgefackelt. Irgendwann musste man doch mal ein bisschen lüften, weil man kurz davor war zu ersticken. Aber ich mag den Geruch sehr, sehr gerne. Ich mag ihn sehr, sehr gerne.
Ja, ich finde es auch gut. Dann musst du aber schon eher so in traditionelle Messen gehen. Da wird noch mehr Weihrauch eingesetzt, habe ich festgestellt. Während ja so die liberalen Messen so sind, dass wenn auch hinten nur dieser Weihrauchkessel geöffnet wird, hinten schon jemand anfängt zu husten. Ja, und das ist ein bisschen, da ist man ein bisschen hypersensibel geworden. Naja, kommen wir zu einer weiteren Frage. Julius will wissen, ihr sprecht häufig positiv über die MMT, aber gleichzeitig stellt ihr die Schuldenaufnahme Deutschlands oft in einer Weise dar, welche der MMT widerspricht. In Folge 292 zur Aufrüstung sagt Ole zum Beispiel, dass die geplanten schuldenfinanzierten Militärausgaben der Kleinko über Finanzmärkte statt über den Haushalt finanziert werden. Nach MMT-Logik wird das Geld dafür aber buchhalterisch geschaffen und erst danach werden Anleihen für Finanzmärkte ausgegeben. Allerdings nicht, um das Geld zu schaffen, sondern aus anderen Gründen, etwa der Bereitstellung sicherer Anlageoptionen. Zweifelt ihr die MMT-Logik zur Staatsfinanzierung also an oder nehmt ihr es einfach mit den Formulierungen nicht so genau?
Nee, weder noch. Ich würde sagen, da hat der Hörer einfach Unrecht, muss ich so salopp sagen. Also Deutschland druckt nicht selbst Geld. Deutschland hat eine unabhängige Zentralbank, auf die Bundesbank, auf die man sich viel zugute hält. Und genau wegen dieses Konzeptes der unabhängigen Zentralbank hat auch die EZB die Unabhängigkeit von der Europäischen Union formell. De facto ist es natürlich so, dass Staat und Zentralbank eng miteinander verzahnt sind und dass die Politik, die dem Staat nützt, dann auch von der Zentralbank im Regelfall umgesetzt wird. Also in der Europäischen Union hat man es ja wunderbar bei Corona gesehen. Da hat man von europäischer Seite aus massig Staatsanleihen auf den Finanzmärkten aufgekauft und von diesem neuen Geld haben dann die Banken auf den Finanzmärkten wiederum neue Anleihen gekauft. So gesehen kann man also tatsächlich davon sprechen, dass über diesen Umweg der Finanzmärkte die staatlichen Zentralbanken Geld drucken und es dem Staat zur Verfügung stellen. Aber es ist nicht so, dass in Deutschland der Staat selbst, also dass die Bundesbank Geld druckt und es einfach ans Finanzministerium überweist. So funktioniert es tatsächlich nicht. Das Vereinigte Königreich hat zum Beispiel während Corona solche Maßnahmen getroffen. Die haben die Unabhängigkeit da geschleift, haben tatsächlich diesen direkten Weg gewählt. Aber bislang ist es so, wenn Deutschland neue Schulden aufnimmt, werden diese in Form von Staatsanleihen an den Finanzmärkten gemacht. Und oftmals werden diese Anleihen dann auch weiterverkauft an zum Beispiel die EZB oder andere nationale Notenbanken und über diesen Umweg kann man dann vielleicht davon sprechen, dass monetäre Staatsfinanzierung betrieben wird, aber es ist nicht so, dass die Bundesrepublik einfach Geld aus dem Nichts schöpft, wenn zum Beispiel der Kanzler sagt, es gibt ein neues Sondervermögen. Also das ist technisch nicht so und da bin ich mir sehr sicher, da würde Maurice mir auch zustimmen bei dieser Beschreibung.
Würde dir Maurice denn auch zustimmen, ich erweitere jetzt die Debatte, dass man sagen kann, diese Finanzierung der Aufrüstung über Schulden ist doch nochmal anders zu betrachten als die Investitionen in die Infrastruktur, die vorgenommen werden. Aber wir müssen jetzt gar nicht beantworten, ob Maurice das auch so sieht, sondern vielmehr ist die Frage, kommt man da wirklich mit der MMT-Logik so richtig weit? Ich hörte beispielsweise den Systemrelevant-Podcast mit Sebastian Dulin und der sagte, ja, man kann das jetzt mal so machen mit der Verschuldung für Aufrüstung, aber dauerhaft muss das schon gegenfinanziert werden, dann über Steuern. Zum Beispiel eine Reichensteuer, wissen wir, wird nicht kommen, haha, sondern irgendwie anders. Und er betonte nochmal, naja, das sind konsumtive Ausgaben. Es sind Dinge, die produziert werden, nämlich Waffen, die man eigentlich nicht braucht. Also damit mehrt man keinen Wohlstand, sondern es macht dauerhaft alles dann für uns, es ist eine dauerhaft teure Ausgabe, die sich nicht rentiert, bis auf die Dinge, die exportiert werden, die man also verkaufen kann. Und da kann man ja schon sagen, ja, die MMT hat uns gezeigt, dass man Geld, auch wenn es einige Umwege sind, wie du sie gerade geschildert hast, zur Verfügung gestellt bekommt als Staat, um etwas zu finanzieren. Aber es ist ja also, schon
dass man
so.
Sich, naja, dass man sich das selbst zur Verfügung stellen kann, ja, über den Umweg. Ja, ne? Also
über diesen
Umweg, man bekommt es zur Verfügung gestellt, sondern man stellt es sich selbst über den Umweg zur Verfügung.
Ja. Dass aber es ja nicht so ist, dass man sagt, alles gar kein Problem, man kann sich ruhig mehr verschulden. Denn bei der Aufrüstung kann man nicht sagen, dass sich das in dem Sinne rechnet. Sondern es ist einfach nur eine teure Ausgabe. Es ist ja keine Investition. Also um das jetzt mal runterzubrechen, ich kann jetzt investieren in unser Podcast-Unternehmen und sagen, wir brauchen ein weiteres Studio und da werden weitere Podcasts produziert und da investieren wir 100.000 Euro, dann kann ich das Geld vermehren damit. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen mehr Sicherheit und jeder von uns bekommt jetzt einen Bodyguard zur Seite gestellt, dann ist das keine Investition ins Unternehmen, dann ist das eine konsumtive Ausgabe. Und ähnlich ist das auch, wenn man Panzer baut.
Ja, das ist jetzt ja quasi gar nicht mehr die Frage, wie funktioniert das technisch, sondern jetzt, wozu wird das eigentlich benutzt? Und das ist jetzt ja die interessante Frage, ist das jetzt wirklich ein Sieg der MMT? Also man könnte ja sagen, ja, scheinbar schon. Ich meine, Maurice hat ja auch Daumen hoch gemacht in der Story, hat gesagt, gute Nachricht, die Pakete sind durch den Bundestag. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt nicht nur Maurice, ich will das jetzt gar nicht so personalisieren, sondern dass viele progressive Ökonomen sich so gefreut haben, ja, was wir immer gewollt haben, das wird jetzt gemacht. Nur das Problem ist, es wird ja gar nicht das gemacht, was wir immer gewollt haben, wir Linken, sondern es wird mit den Mitteln, die wir vorgeschlagen haben, für was völlig anderes, mit diesen Mitteln wird jetzt eine Aufrüstungspolitik betrieben, die, wie du gesagt hast, natürlich nicht wirklich den Wohlstand der Bevölkerung mehrt. Und ich habe den Eindruck, dass da bei vielen MMTlern das Mittel zum Zweck verkommen ist. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der beinahe zweistündigen Speakeasy-Bar sprechen wir unter anderem darüber, wie wir zum sogenannten Trash-TV stehen, ob es Bildungs- und Kulturangebote explizit für junge Männer braucht, damit diese nicht zu Incels werden. Wir sprechen darüber, ob die Psychoanalyse noch zeitgemäß ist und ob westliche Staaten sich mehr an die BRICS-Staaten annähern sollten. Das und viel weiteres wird diskutiert hinter der Paywall und alle, die uns bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts unterstützen, können das hören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.